Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über die Zahlensymbolik der Bibel und kommen nun zur Zahl 5. Die 5 ist in der Bibel die Zahl der Verantwortung. Der Mensch hat 5 Finger an jeder Hand und 5 Zehen an jedem Fuß. Wenn man die Finger addiert, 5 plus 5 plus 5 plus 5 ergibt das 10 Finger insgesamt. Und genauso ist es natürlich auch mit den Zehen. 10 ist in der Bibel die Symbolzahl für die Gebote Gottes. Darauf kommen wir aber noch, wenn wir bei der 10 angekommen sein werden. Aber bereits jetzt sei so viel gesagt, dass die Zahl 5 in einem Zusammenspiel mit der 10 steht. Wir finden in der Bibel etliche Bibelstellen, wo die Zahl 5 mit der 10 korreliert, also in einem Zusammenhang miteinander steht, miteinander spielt. Davon werde ich gleich noch einige Beispiele nennen. Fünf, die Zahl der Verantwortung, und 10, die Zahl der Gebote. Der Mensch hat 2x5 Finger und 2x5 Zehen. Die 5 Finger an jeder Hand bedeuten, dass wir vor Gott verantwortlich sind für alles, was wir tun oder auch nicht tun. Wir werden an Gottes Geboten gemessen für alles, was wir mit unseren Händen tun oder lassen. Die 5 Finger an jeder Hand erinnern uns an unsere Verantwortung vor den Geboten Gottes, was die 10 Finger bedeuten. Und genauso ist es auch mit den Zehen. Die 5 Zehen an jedem Fuß erinnern uns daran, dass wir vor Gott verantwortlich sind, wohin wir gehen und wohin wir nicht gehen. Das, was wir tun und wohin wir gehen, wird in der Beurteilung Gottes an seinen Geboten gemessen, und daran erinnern uns immer unsere 2x5 Finger und unsere 2x5 Zehen. Einige biblische Beispiele dafür. Fangen wir mit dem Alten Testament an. Es gibt davon jede Menge. Ich kann nur einige für heute kategorisch herausgreifen. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie biblische Symbolzahlen miteinander korrelieren, das finden wir bei den Maßen des Brandopferaltars. Diese Symbolik der 5 als Zahl der Verantwortung begegnet uns, wie gesagt, an zahlreichen Bibelstellen. Zum Beispiel gibt es im Gesetz die Anordnung, dass der Brandopferaltar quadratisch gebaut werden sollte, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. 2. Mose 27, Vers 1. Und du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Die Länge und Breite des Altars von jeweils 5 Ellen im Quadrat weisen auf die Verantwortung des Menschen vor Gott hin. Der Brandopferaltar stand ja vor der Stiftshütte. Auf dem Brandopferaltar wurden die Opfertiere verbrannt, die der sündige Mensch zur Vergebung seiner Sünden opfern sollte. Der Brandopferaltar hat also eine unmittelbare, ganz enge Beziehung zu der Verantwortung des Menschen vor Gott für all sein Tun. Und dass dieser Altar auch noch 3 Ellen hoch sein musste, weist darauf hin, dass der Mensch in Verantwortung vor dem dreieinigen Gott steht für alle seine Taten. Ich erinnere an die Zahl 3, die wir hier schon behandelt haben, die Symbolzahl für den dreieinigen Gott. Ein anderes Beispiel, die 5 Steine Davids. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum David ausgerechnet 5 Steine genommen hat, um Steinschleuder gegen Goliath anzutreten? Man fragt sich, warum wird so ein Detail in der Bibel erwähnt? Ich meine, er hat ja mit dem ersten Stein schon getroffen, dann wäre es doch egal gewesen, ob der jetzt 5 Steine genommen hat oder 3 oder 8, egal. Man denkt, er hat da in das Kiesbett hineingegriffen, an diesem Bach, wo er die Steine herausgeholt hat, und hat halt eine Handvoll genommen, was halt in seine Hand gepasst hat. Nein, es wird in der Bibel ausdrücklich erwähnt, dass er 5 Steine genommen hat. Und wenn eine Zahl in der Bibel in einem scheinbar belanglosen Zusammenhang erwähnt wird, hat es gerade dann eine symbolische Bedeutung. Schauen wir mal 1. Samuel 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach. Also er hat nicht einfach nur so hineingegriffen, was er da zufällig gefasst hat, sondern er hat sich 5 Steine erwählt. und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche, und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Wenn wir den Zusammenhang dieser Geschichte lesen, dann erfahren wir, dass Goliath, der stärkste Soldat der Philister, Israel und seinen Gott verhöhnt und verspottet hatte. Die Philister waren drauf und dran, mit dem scheinbar unbesiegbaren Goliath Israel militärisch zu überrollen und zu unterjochen. Niemand in der israelischen Armee, auch nicht der König oder wer auch immer im Volk, war bereit, Verantwortung vor Gott zu übernehmen, um sich Goliath entgegenzustellen. Niemand, außer einem Jugendlichen aus Bethlehem, der keinerlei militärische Ausbildung besaß, der so jung war, dass er trotz dieser massiven militärischen Bedrohung noch nicht mal zum Wehrdienst eingezogen wurde. Und dieser Jugendliche, David, übernahm Verantwortung nicht nur für sich und für seine Familie, sondern für sein ganzes Volk. Er holte sich 5 glatte Kieselsteine aus einem Bach und trat zum Duell gegen Goliath an. Übrigens hat der kanadische Archäologe Richard Wiskin, er wohnte lange Zeit in Dan bei Pirmasens, in Israel exakt die Stelle gefunden, an der David die Steine aus dem Bach geholt hatte. Ich habe das mal in einer seiner Vorträge über seine archäologischen Ausgrabungen gehört, wie er das begründet und wie er die Stelle gefunden hat in dem Bach, wo David die Steine herausgeholt hat, wie er die Stelle lokalisiert hat, wo dieser Kampf zwischen David und Goliath war. Hochinteressant, auf Sermon Online sind etliche Vorträge von Richard Wiskin über seine archäologischen Ausgrabungen und wie er die dann in Bezug zur Bibel stellt und wie diese archäologischen Ausgrabungen übereinstimmen mit dem, was in der Bibel steht. Das ist hochinteressant und oft sehr spannend zu hören. Ich habe ihn auch schon selbst live vor Ort bei einem Vortrag gehört und war sehr beeindruckt. David übernahm also als einziger Verantwortung für das Volk Gottes und besiegte den Riesen mit nur einem Wurf aus seiner Schleuder. Und um diese Verantwortung zu symbolisieren, ist hier von 5 Steinen die Rede. 5, die Zahl der Verantwortung. Ein weiteres Beispiel aus dem mosaischen Gesetz, wo mehrere Zahlen in wunderbarer Weise miteinander harmonieren und koalieren, sind die Zahlenangaben beim Ritualwaschbecken der Priester. Davids Sohn Salomo war der König, der den ersten Tempel Gottes auf dem Berg Zion in Jerusalem baute, also auf dem Tempelberg. Vor dem Eingang des Tempelgebäudes im sogenannten Israel-Vorhof, wo auch der Brandopferaltar stand, wurde auch das große, bronzene Wasserbecken für die Waschrituale der Priester aufgestellt. Als der Apostel Johannes in den Himmel entrückt wurde, hat er dort im himmlischen Tempel dieses Wasserbecken gesehen. Offenbarung 4, Vers 6 beschreibt er das und auch Offenbarung 15, Vers 2. Und er nennt dieses Ritualwaschbecken der Priester in der Offenbarung das gläserne Meer. Da der irdische Tempel ja ein Abbild des himmlischen Tempels ist, musste dieses gläserne Meer natürlich auch für den salomonischen Tempel gebaut werden. Und dafür gibt es ebenfalls eine exakte Anweisung, wie groß dieses Wasserbecken sein sollte. Schauen wir mal 1. Könige 7, Vers 23. Dort lesen wir von 3 Zahlen, die in enger Verbindung miteinander stehen. Er machte auch das gegossene Wasserbecken 10 Ellen weit, von einem Rand bis zum anderen. Ach übrigens, eine Elle, wie groß ist das? Es gibt die normale Elle im Altertum, die war etwa 43 Zentimeter, 43 bis 45 Zentimeter. Und dann gab es noch die sogenannte Königselle. Die hatte eine Länge von 53 Zentimetern. Und bei den Bauangaben in der Stiftshütte und im Tempel, da wurde sehr wahrscheinlich die Königselle genommen. Also wer sich das nicht die genauen Zahlen merken kann, zumindest kann man sich merken, eine Elle ist ungefähr grob über den Daumen gepeilt ein halber Meter. Ja, aber es geht ja hier um die Maßangaben der damaligen Zeit. Man hat ja nicht in Zentimetern Meter gemessen, sondern in Ellen. Und diese Maßangaben in Ellen, die korrelieren miteinander. Also das kupferne Wasserbecken war 10 Ellen weit, hatte einen Durchmesser von 10 Ellen von einem Rand zum anderen. Es war ringsherum rund und 5 Ellen hoch. Hier haben wir wieder die Verbindung 10 und 5, wie ganz oft in der Bibel. Und eine 30 Ellen lange Schnur konnte es umspannen. In diesem Vers lesen wir gleich drei Symbolzahlen, die alle in unmittelbarer Beziehung zueinander stehen. Das Wasserbecken musste 10 Ellen im Durchmesser sein. Es war also rund und hatte einen Umfang von 30 Ellen und eine Höhe von 5 Ellen. Was bedeuten diese Zahlen und in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Um das herauszufinden, müssen wir zunächst einmal wissen, welchem Zweck dieses Wasserbecken, dieses gläserne Meer diente. Laut 2. Mose 30 mussten die Priester, die im Tempeldienst eingesetzt wurden, sowohl ihre Hände als auch ihre Füße darin waschen, bevor sie das Tempelgebäude betreten durften oder bevor sie am Brandopferaltar opfern durften. Sie mussten also ihre 2x5 Finger und ihre 2x5 Zehen waschen, bevor sie in das Heiligtum Gottes überhaupt eintreten durften. Dazu lesen wir mal die Anweisung im Mosaischen Gesetz, 2. Mose 30, 17 bis 21. Diese Stelle müssen wir zunächst auslegen, um die symbolische Bedeutung dieser drei Zahlen in den Maßangaben des Waschbeckens deuten zu können. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach: Du sollst auch ein ehernes Becken machen mit einem ehernen Gestell zum Waschen, und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Also ganz wichtig, die Priester, Aaron und seine Söhne, mussten sich in diesem Ritualwaschbecken ihre Hände und ihre Füße waschen. Wenn sie das nicht getan hätten und hätten am Brandopferaltar geopfert oder wären in den Tempel gegangen, hätten sie sterben müssen. Es geht da um die Heiligkeit, es geht um eine Reinigung, eine symbolische Reinigung von Sünden. Und das war Gott ganz wichtig. Sie hätten sterben müssen, wenn sie es nicht getan hätten. Vers 21. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Die Hände mit den 2x5 Fingern und die Füße mit den 2x5 Zehen. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Geschlechter. Was bedeutet nun dieses Waschritual? Warum hat Gott so etwas angeordnet? Dieses Waschritual ist ein Sinnbild dafür, dass unsere Sünden abgewaschen sein müssen, bevor wir zu Gott kommen können. Hätten die Priester das nicht getan, hätten sie beim Betreten des Tempels sterben müssen, wie Mose schreibt. Und so muss jeder Mensch sterben und dann ewig verloren gehen, wenn er nach seinem Tod ins Gericht kommt und keine Vergebung seiner Sünden nachweisen kann. Niemand, dessen Sünden nicht vergeben sind, kann Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben, weder in diesem Leben noch im Jenseitigen. Und der Tempel symbolisiert das Haus Gottes, oder er ist ja das Haus Gottes, und wer in den Tempel geht oder am Brandopferaltar davor opfert, der muss Hände und Füße gewaschen haben. Der muss, auch wenn er gläubig ist, Vergebung seiner Sünden haben. Ja, wenn wir uns bekehren, dann haben wir das Symbol der Taufe, das ganze Eintauchen ins Wasser. Ja, dann kriegen wir eine grundsätzliche Reinigung. Aber als Christen sündigen wir immer noch weiter. Leider ist es so. Und wir brauchen, haben es immer noch nötig, dass wir uns die Hände und die Füße waschen. Und da müssen wir auch zu unserem Gott kommen und uns diese Sünden vergeben lassen, damit wir die Nähe Gottes aufsuchen können. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel beim Abendmahl mit bereinigten Sünden teilnehmen sollen. Dass wir nicht mit Sünden, die noch nicht vergeben sind, Brot und Wein nehmen. Dann nehmen wir es uns zum Gericht, schreibt Paulus. Und so ist diese Symbolik hier schon im mosaischen Gesetz in den Waschritualen der Priester enthalten. Das Waschen der Hände und Füße ermöglichte es den Priestern, das Heiligtum Gottes betreten zu dürfen, ohne sterben zu müssen. Und das geht nur über die Vergebung der Sünden. Das ist natürlich auch ein Hinweis auf die christliche Gemeinde. Nur wenn wir uns aufgrund des Opfertodes des Herrn Jesus Christus unsere Sünden vergeben lassen, können wir Gemeinschaft mit Gott haben und können auch die Ewigkeit mit ihm verbringen. Mit diesem Hintergrundwissen können wir jetzt natürlich die Zahlensymbolik beim Bau des bronzenen Wasserbeckens viel besser deuten. Lesen wir doch nochmal 1. Könige 7, Vers 23, die Angabe mit diesen drei Zahlen. Er machte auch das gegossene Wasserbecken 10 Ellen weit von einem Rand bis zum anderen. Es war ringsherum rund 5 Ellen hoch und eine 30 Ellen lange Schnur konnte es umspannen. Wir sehen hier das Waschbecken der Priester vor dem salomonischen Tempel. Hier ist der Brandopferaltar, bisschen falsch dargestellt, der hatte keine Stufen, sondern eine Rampe. Und hier ist dieses gläserne Meer, wie Johannes es nennt, im himmlischen Tempel, dieses Waschbecken der Priester, das Ritualwaschbecken, getragen von 12 Stieren, also man hat keine lebendigen Stiere, die waren natürlich aus Metall. Und hier mussten die Priester Hände und Füße waschen, damit die dann nicht jedes Mal hochklettern mussten. Du brauchst ja eine Leiter und dann ist die Gefahr, dass du noch reinfällst und vielleicht nicht mehr rauskommst, haben die so kleine Waschschüsseln gehabt, Waschbehälter, wo sie Wasser aus diesem kupfernen Becken hineinfließen haben lassen, um sich dort Hände und Füße zu waschen. Aber das Wasser musste aus diesem Kessel kommen, 5 Ellen hoch, ein Radius von weiteren 5 Ellen, ein Durchmesser von 10 Ellen folglich und einen Umfang von 30 Ellen. Das hat Gott ausdrücklich so angeordnet, dass es genau diese Maße, diese Größe beinhalten musste. Wir haben hier die Kombinationen der Ziffern 5 und 10, mal wieder, wie oft in der Bibel, 5 die Zahl der Verantwortung, 10 die Zahl der Gebote Gottes. Der Mensch ist verantwortlich, dass er die Gebote Gottes hält. Wenn er dies nicht tut, dann kann er keine Gemeinschaft mit Gott haben und geht auf ewig verloren. Ja, aber keiner tut es ja vollkommen. Das ist richtig. Deswegen müssten wir eigentlich alle verloren gehen. Jetzt sollten sich aber die Priester in dem Wasserbecken die Hände und Füße waschen und dann durften sie den Tempel Gottes betreten, ohne zu sterben. Das heißt für uns, wir müssen uns reinwaschen lassen von unseren Sünden durch die Vergebung in Jesus Christus. Dann werden wir nicht verloren gehen und sind gerettet ins ewige Leben. Das ist die Deutung der Zahlen 5 und 10. Und was ist dann mit den 30 Ellen Umfang des Beckens? Nun, hier haben wir die mathematischen Kombinationen von 6 mal 5 und von 3 mal 10. Beides ergibt 30. 6 ist in der Bibel die Zahl des Menschen. Darauf werden wir noch näher eingehen, wenn wir zur Deutung der Zahl 6 kommen. Doch so viel sei hier schon gesagt, 6 ist die Zahl des Menschen, 5 ist die Zahl der Verantwortung. Mit dem Umfang des rituellen Waschbeckens von 30 Ellen wird in potenzierter Form symbolisch ausgedrückt, dass der sündige Mensch, die Zahl 6, in der Verantwortung vor Gott steht. 6 mal 5 ergibt 30. Doch diese Verantwortung bezieht sich nicht auf irgendwas, sondern auf die Gebote des dreieinigen Gottes. Und dafür steht die Multiplikation von 3 mal 10, um die 30 Ellen Umfang des Beckens zu erreichen. 3 als Zahl für den dreieinigen Gott und 10 als Zahl der Gebote Gottes. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie mehrere Zahlen in der Bibel in einem engen Zusammenhang stehen und alle eine symbolische Bedeutung haben, aber auch in der Verbindung untereinander eine Symbolik entwickeln. Vielleicht war es zu viel Mathematik. Haben wir den Inhalt verstanden, was ich damit sagen will? Sonst, ja, weil das kommt noch mehr von davon. Ja, wie Mathematik in der Bibel tatsächlich auch was mit der Auslegung der Bibel zu tun hat. Ein weiteres Beispiel, diesmal nicht aus dem Gesetz, sondern bei den Propheten. Der Prophet Habakuk hat im 2. Kapitel seines Buches 5 Weherufe gegen das Volk Israel. Bei jedem Weheruf wird eine schwere Sünde genannt, die im Volk begangen wurde. Und Gott kündigt dann an, dass er das Volk richten würde für diese Sünden. Dieses Gericht kam dann in Form der babylonischen Gefangenschaft. Diese wird bei Habakuk angekündigt und vor allem in Kapitel 2 in diesen 5 Weherufen. Dass es ausgerechnet 5 Weherufe sind, zeigt in symbolischer Weise, dass das Volk Gottes verantwortlich ist für das, was es tut. Gottes Gebote sind klar und deutlich. Der Mensch ist verantwortlich dafür, sie zu halten, und wenn dies nicht geschieht, wird das nicht ohne Konsequenzen bleiben. Dann gehen wir mal ins Neue Testament. Auch im Neuen Testament haben die Zahlen in ihrer Symbolik natürlich dieselbe Bedeutung. Und auch im Neuen Testament finden wir mehrere Beispiele von der Kombination der Zahlen 5 und 10, die in engem Zusammenhang stehen, wie wir es eben schon im Alten Testament gesehen haben. Dazu schauen wir mal in Matthäus 25 in das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Deswegen haben wir vorhin auch das Lied gesungen, Wachet auf, ruft uns die Stimme, das als Liedtext das Gleichnis der 10 Jungfrauen enthält. Auch dort begegnet uns diese Zahlenkombination 5 und 10. Matthäus 25, 1 und 2. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Auch hier wieder die Symbolzahl 10 für die Gebote Gottes. Alle 10 Jungfrauen waren herausgefordert, die Gebote Gottes zu halten. Doch nur 5 von ihnen haben diese Verantwortung wahrgenommen und die anderen 5 haben diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Also die eine 5 steht für Gläubige, die die Verantwortung vor Gott, die Gebote zu halten, wahrgenommen haben. Und die andere 5 steht auch für die Verantwortung, aber die Gebote nicht wahrgenommen zu haben. Also in diesem Fall hat die 5 einen positiven wie einen negativen Bezug. Dieses Gleichnis hat natürlich noch mehr Aussagen. Ich wollte heute aber nur die symbolische Bedeutung der Zahlenkombination 5 und 10 aufzeigen. Jetzt hatten wir ja bei dem Beispiel im Alten Testament von diesem kupfernen Waschbecken ein Beispiel, wo gleich 3 Zahlen miteinander korrelieren. Und wenn man diese Zahlen multipliziert oder addiert, dann kam sogar noch die Zahl 6, die Zahl des Menschen, dabei heraus. Und die Addition bzw. Multiplikation hat auch wieder eine neue symbolische Bedeutung gehabt. Und davon gibt es auch im Neuen Testament Beispiele, wo mehrere Zahlen miteinander nicht nur für sich eine einzelne Bedeutung haben, sondern auch die Kombination dieser Zahlen untereinander. Es gibt in der Bibel also noch weitere Zahlenkombinationen, die mit der 5 in Verbindung stehen. Im Matthäusevangelium haben wir zum Beispiel eine Kombination der Zahlen 5, 2, 12 und 5000. Diese 4 Zahlen stehen in der dort erzählten Geschichte allesamt in enger Beziehung zueinander. Lesen wir mal zuerst den Abschnitt. Matthäus 14, 15 bis 21. Achtet mal beim Lesen darauf, wie die 4 Zahlen nacheinander kommen. 5, 2, 12 und 5000. Und dann versuchen wir mal herauszufinden, wie die in Beziehung zueinander stehen. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Haben wir schon mal 2 Zahlen. Da sprach er: Bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern, und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk, und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die dritte Zahl in diesem Text. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Diese 5000 will ich jetzt nicht mit den Fingern darstellen. Ja, die müsst ihr euch abstrakt vorstellen. Also nochmal, wir haben die Zahlen 5, 2, 12 und 5000. Das sind schon 4 Zahlen. Wir werden gleich bei der Auslegung sehen, dass sich aus diesen 4 Kombinationen, die miteinander in Verbindung stehen, noch weitere Zahlen gibt, die nicht direkt drinstehen, aber indirekt durch die Zahlenkombinationen entstehen werden. Die Jünger sollen im Auftrag des Herrn einer riesigen Menschenmenge Speise geben. Sie haben aber lediglich 5 Brote und 2 Fische dafür zur Verfügung. Es ist menschlich unmöglich, damit mehrere tausend Menschen satt zu kriegen. Als die Jünger aber gehorsam mit diesen 5 Broten und den 2 Fischen anfingen, die Speisen aufzuteilen, wurden die Menschen auf wundersame Weise gesättigt. Wie war das möglich? Die 5 Brote symbolisieren die Verantwortung der Jünger, das zu tun, was ihr Herr ihnen gesagt hat. Und der Herr hat ihnen einen Auftrag gegeben, der menschlich eigentlich unmöglich zu erfüllen war. Mit 5 Broten 5000 Leute satt zu kriegen, das geht menschlich nicht. Das kann kein Mensch, das ist eine Mission Impossible. Aber die Jünger haben dem Herrn gehorcht, auf sein Wort hin, und haben es trotzdem getan. Okay, soweit erstmal bis dahin. Was bedeuten die 2 Fische? Wir erinnern uns, die 2 ist in der Bibel die Zahl für die kleinste Gemeinschaft und für Beziehung. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. 2, die Zahl der kleinstmöglichen Gemeinschaft. 3, die Zahl des dreieinigen Gottes, wo welche, die gläubig sind, auch wenn es nur 2 sind, in seinem Namen sich versammelt, ist der dreieinige Gott mitten unter ihnen. 2, also die Zahl der kleinsten Gemeinschaft und Beziehung. Die 12 Jünger sind nur eine sehr kleine Zahl im Vergleich zu den Tausenden von Menschen, denen sie Speise geben sollten. Die Gläubigen sind keine große Schar, bis heute nicht. Sie tun aber gemeinsam das, was der Herr ihnen sagt. Das liegt in ihrer Verantwortung. Und wenn sie das tun, dann wird Gott seinen Segen dazu geben und sie werden etwas bewirken können, was sie aus ihrer menschlichen Kraft heraus von selbst nie und nimmer bewirken könnten. Die Gemeinde hat zum Beispiel den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Es ist menschlich eigentlich unmöglich, dass ein Mensch das annimmt und zum Glauben kommt und ins ewige Leben gerettet wird, das kann kein Mensch machen. Das kann nur Gott. Aber die Gemeinde soll trotzdem das Evangelium verkündigen. Unser Missionsteam, das sich samstags in die Fußgängerzone stellt, tun sie im Auftrag Gottes, das ist eine Mission Impossible. Wen interessiert das, dass da so ein paar Hanseln da stehen und haben da ein Bibelwort da vorne und verteilen fromme Schriften? Wen interessiert das? Menschlich gesehen, Zeitverschwendung, stellt sich da 4 Stunden in die Kälte und für was? Da bleiben mal 2 Leute stehen, mit denen du bis halbwegs ins Gespräch kommst. Menschlich unmöglich und trotzdem tut Gott etwas dadurch. Das haben wir nicht in der Hand. Ja, es ist in Gottes Hand, wir müssen einfach nur gehorchen. Und so sollen wir auch in unserem Umfeld unseren Glauben bezeugen durch unser Leben und wir sollen ja für die Menschen beten, die uns wichtig sind. Und es ist menschlich unmöglich, dass wir einen Menschen gläubig machen können. Das können wir nicht. Dass ein Mensch von Neuem geboren wird, das können wir nicht tun. Aber wir sollen trotzdem unseren Glauben bezeugen. Und Gott nutzt diese Schwachheit, unsere menschliche Unmöglichkeit, damit Menschen zum Glauben kommen. Und die allermeisten, die gläubig geworden sind, wahrscheinlich sogar alle, die haben das Evangelium von anderen Menschen gehört. Und wenn sie es nicht gehört hätten, hätten sie sich wahrscheinlich nicht bekehrt und nicht bekehren können. Gott gebraucht also diese menschliche Schwachheit, diese Unmöglichkeit, um Wunder zu tun. Und das größte Wunder, das es gibt, ist, dass ein Mensch ins ewige Leben gerettet wird, indem er zum Glauben kommt, indem er von Neuem geboren wird. Etwas, was kein Mensch machen kann, aber wo Gott trotzdem den Gehorsam seiner Jünger erwartet, dass sie das Evangelium verkündigen. Die Jünger haben also 5 Brote und die 2 Fische zusammengetan und haben im Gehorsam gegenüber dem Wort des Herrn etwas vollbracht, was menschlich eigentlich unmöglich ist. Die Sättigung der 5000 war nur mit Gottes Segen möglich. Aber die kleine Schar der Jünger musste dazu ihre Verantwortung wahrnehmen und dem Wort des Herrn gehorchen. 5 die Zahl der Verantwortung, 2 die Zahl der kleinsten Gemeinschaft. Man hat ja die 5 Brote und die 2 Fische zusammengetan, hat sie an die 5000 verteilt. Addiert man nun diese beiden Ziffern, also 5 plus 2, ergibt das 7. Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Diese Zahl wird nur auf Gott oder sein Wort angewandt. Sie wird in der Bibel nur auf etwas Vollkommenes angewandt. Und auf einmal merken wir hatten jetzt 4 Zahlen, das ist auf einmal eine 5. Zahl im Spiel, die so wörtlich gar nicht im Text steht, die sich aber aus der Addition von 5 plus 2 ergibt. Brot und Fische wurden im Gehorsam, in der Verantwortung zusammengetan und ausgeteilt. 5 Brote, 2 Fische ergibt dann insgesamt 7. Indem die kleine Schar der Jünger, symbolisiert durch die Zahl 2, dem Wort des Herrn gehorsam ist und ihre Verantwortung wahrnimmt, symbolisiert durch die Zahl 5, kann der vollkommene Gott, symbolisiert durch die Addition von 5 plus 2 ist gleich 7, in wunderbarer Weise handeln. Nur dadurch konnte es gelingen, dass die 12 Jünger mit nur 5 Broten und 2 Fischen eine solch große Menschenmenge in Israel speisen konnten. Und damit sind wir bei der 12 in dieser Geschichte. 12 ist die Zahl Israels. Das Volk Israel besteht aus 12 Stämmen. Der Herr hat aus dem Volk Israel 12 Jünger ausgewählt. Diese haben 5000 Juden gespeist, sodass 12 Körbe an Brot übrig blieben. Die Zahlensymbolik der 12 weist uns darauf hin, dass diese Geschichte eine ganz besondere Bedeutung für Israel hat. 12, die Zahl Israels. 12 Körbe blieben übrig. Nur Juden wurden gespeist. Alle 5000 Zuhörer waren Juden. Das Evangelium des Reiches wurde ja nur dem Volk Israel verkündigt und nicht den Heiden, auch später nicht den Heiden, sondern nur den Juden. Und insofern hat ja der Herr Jesus, der ja mit der Botschaft des Reiches Gottes nur zu dem Volk Israel gesandt war, vor Juden gepredigt und hat hier 5000 Juden gespeist, sodass 12 Körbe an Broten übrig geblieben sind. Also eine Geschichte, die eine besondere Bedeutung für Israel hat. Ja, und welche Bedeutung? Nun, das können wir von der Zahl 5000 ableiten. 1000 ist die Zahl für ein Handeln, das nur Gott möglich ist. Das werde ich mit Beispielen belegen, wenn wir in dieser Predigtreihe bei der Auslegung der Symbolzahl 1000 angekommen sein werden. Dauert noch eine Weile, dieses Jahr nicht mehr, bis wir zur 1000 vordringen. Jetzt geht es hier aber um 5000 Männer aus dem Volk Israel. Die 1000 wird also 5-mal potenziert. 5-mal 1000 ergibt 5000. Und hier haben wir ein Zusammenspiel der Zahl der Verantwortung, die Zahl 5. Und der Zahl für ein Handeln, das nur Gott möglich ist, die Zahl 1000. Die Speisung der 5000 will uns in der Zahlensymbolik darauf hinweisen, dass das Volk Israel im tausendjährigen Reich keinerlei Nöte mehr haben wird. Das tausendjährige Reich ist etwas, das kein Mensch schaffen kann. Nur Gott allein ist es möglich, dieses Reich aufzurichten. Es gibt ja in der Welt vielerlei Bemühungen, den Weltfrieden herzustellen, dass es keine Kriege mehr gibt, dass es keine Religionsstreitigkeiten mehr gibt, dass alle Menschen in Frieden und Wohlstand und Sicherheit leben. Und stattdessen wird es immer schlimmer statt immer besser, hat man den Eindruck. Und die Bibel sagt, ja, das ist auch richtig. Die Menschen können ein weltweites Friedensreich nicht von selber herstellen. Das wird nur Gott allein tun können, wenn er wiederkommt, um sichtbar Frieden zu schaffen und das tausendjährige Reich zu errichten. Wenn der Messias wiedergekommen sein wird, dann wird er ohne Zutun irgendeines Menschen dieses weltweite Friedensreich errichten. Laut der biblischen Prophetie wird Israel im tausendjährigen Reich die führende Rolle unter den Nationen haben. Der Messias selbst wird von Jerusalem aus regieren, der ewigen Hauptstadt Israels, auch wenn es nur ganz wenige Länder auf der Welt gibt, die Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Ein mutiges Land, ein mutiger Präsident hat es anerkannt. Die EU hat es mächtig kritisiert, die Bundesrepublik auch. Aber der Messias wird von Jerusalem aus regieren und Israel wird sicher wohnen, von keinem Feind mehr bedrängt. Das kann jetzt noch nicht erfüllt sein, weil es einfach nicht so ist. Ja, diese biblische Prophetie hat sich noch nicht erfüllt. Voraussetzung dafür ist aber, dass ganz Israel Jeschua als seinen Messias annehmen wird. Vorher wird der Herr das Reich Gottes nicht aufrichten. Aber nur Gott allein kann das tausendjährige Reich aufrichten. Er hat aber zur Bedingung gemacht, dass ganz Israel seine Verantwortung wahrnimmt und den wahren Messias anerkennen wird. Und dann wird Israel im tausendjährigen Reich Leben im Überfluss haben, symbolisiert durch die 12 Körbe von Brot, die übrig geblieben sind. Wenn der Messias, Jeschua, ihr König ist, dann haben sie so einen Überfluss, werden nie wieder Mangel leiden. 12 Körbe von Brot sind übrig geblieben und die hatten nur 5 Brot und 2 Fische. Ja, Gott wird das Wunder tun, das erst im tausendjährigen Reich sich erfüllen wird. Aber erst muss Israel seiner Verantwortung gerecht werden. Die Zahl der Verantwortung ist die 5, seinen wahren Messias anzunehmen. Die Folge wird der großartige Segen für alle Israeliten im tausendjährigen Reich sein, symbolisiert durch die 5000, also 5, Zahl der Verantwortung, mal 1000, die Zahl für etwas, das nur Gott tun kann. Die Zahl der Verantwortung und die Zahl für etwas, das nur Gott allein bewirken kann, ergibt die Addition von 5 mal 1000, 5000 also. Das war jetzt ein Beispiel dafür. Wir haben im Text 4 Zahlen, die miteinander korrelieren, aber in der Auslegung erkennen wir, hoppla, da sind ja noch mehr Zahlen drin, die 7 zum Beispiel, die 1000. Und alles steht in Beziehung zueinander. Jede Zahl steht in Verbindung, in der symbolischen Bedeutung zur anderen. Und so weisen allein die Zahlen, die in diesem Text uns genannt werden, hin auf die Auslegung des Textes, was das symbolisch und auch prophetisch bedeutet. Ja, und noch ein letztes Beispiel, auch aus dem Neuen Testament. Wie gesagt, es gibt da weitaus mehr Beispiele von der Zahl, von jeder Zahl. Ich kann ja nur beispielhaft einige Dinge aus der Bibel nennen, bei jeder Zahl, die wir hier behandeln. Und zur Zahl 5 in der Verbindung mit der 10, da gibt es etliche Beispiele in der Bibel. Ich will noch ein Beispiel aus den Lehrbriefen der Apostel nennen, nämlich die 5 verständlichen Worte. In der Gemeinde in Korinth waren einige der Gemeindeglieder sehr stolz darauf, dass Gott ihnen die Gabe der Sprachenrede gegeben hat. Vor Abschluss des biblischen Kanons hat Gott diese Gabe noch gegeben, um den ungläubigen Juden zu zeigen, dass sein Wort von nun an auch in heidnischen Sprachen und den Heiden selbst verkündigt werden soll. Dafür hat er das Wunder der Sprachenrede eingesetzt. Einige Gläubige haben diese Geistesgabe bekommen und waren damit in der Lage, eine Sprache zu sprechen, die sie zuvor nie gelernt hatten. Das war also ein Wunder Gottes. Ja, wie will man das sonst erklären? Es kann jemand eine Sprache perfekt sprechen, die er nicht gelernt hat. Francesco hat 2 Wochen in England Aufenthalt von der Firma, ich hätte beinahe gesagt aufgebrummt bekommen, aber so übel war es wohl nicht, damit er die englische Sprache besser lernt. Und er musste vorher schon Englisch-Sprachkurse und wer von uns mal eine Fremdsprache gelernt hat, und Englisch haben wir wahrscheinlich alle gelernt, der merkt, wie mühsam das ist, eine andere Sprache zu lernen. Die Grammatik, die Wörter, die beachtet werden müssen, das ist dann schon schwierig. Und wie toll wäre es, wünscht man sich dann vielleicht, Mensch, wenn Gott noch die Gabe der Sprachenrede geben würde, könnte ich jetzt eine Sprache perfekt beherrschen, hätte sie nie gelernt. Wäre toll, ne? Aber diese Gabe hat aufgehört, aber bevor der biblische Kanon abgeschlossen war, hat Gott diese Gabe noch gegeben. Die Apostel und auch andere Missionare konnten mit dieser Gabe ausgestattet zum Beispiel den Menschen in Indien oder in Persien, in China, in Spanien, im Sudan oder wo auch immer in der Welt das Evangelium in der Landessprache der jeweiligen Zuhörer verkündigen. Und die Gabe der Sprachenrede hat die Ausbreitung des Evangeliums im ersten Jahrhundert ganz enorm beschleunigt. Wie konnte es sein, dass die Apostel in wenigen Jahren, so schreibt es Paulus, die ganze Welt erreicht hatten? Die hätten doch erstmal mühsam alle Sprachen lernen müssen über Jahre. Nein, sie waren mit der Gabe der Sprachenrede ausgestattet und konnten somit in kürzester Zeit in perfekter Landessprache das Evangelium verkündigen. Das war der Sinn der Gabe der Sprachenrede, dass sich das Evangelium im ersten Jahrhundert in wenigen Jahrzehnten weltweit schon verbreiten konnte. Und so haben auch einige Christen in Korinth vom Herrn diese Geistesgabe bekommen. Gerade in dieser Stadt war die Gabe der Sprachenrede von ganz besonderem Vorteil, weil Korinth eine Haupthafenstadt war, in der Schiffsmannschaften aus der ganzen Welt angelegt haben. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Gabe der Sprachenrede ausgerechnet in Korinth besonders ausgeprägt war, dass da besonders viele Christen diese Gabe bekommen haben, weil sie in dieser Stadt sehr viel mit Ausländern aus der ganzen Welt zu tun hatten und ihnen das Evangelium in ihrer Sprache bezeugen konnten. Stell dir mal vor, ein chinesisches Schiff legt in Korinth an und dann kommen Korinther, Einheimische, und sprechen perfekt in Mandarin zu ihnen, in ihrer Landessprache. Die müssen baff gewesen sein. Und konnten ihnen das Evangelium verkündigen. So muss man sich das vorstellen. Und deswegen war besonders Korinth aufgrund seiner geografischen Lage und seinem kulturellen Umfeld besonders gesegnet mit der Gabe der Sprachenrede. Die konnten diese Gabe besonders gut gebrauchen und einsetzen. Die Christen in Korinth wären ja überfordert gewesen, die jeweiligen Sprachen dieser Schiffsmannschaften in ganz kurzer Zeit zu erlernen. Doch mit der Wundergabe der Sprachenrede beherrschten sie etliche Fremdsprachen in perfekter Weise, ohne diese erst mühsam durch einen Sprachkurs erlernen zu müssen. Das war für die Ausbreitung des Christentums in der Anfangszeit von ganz wichtiger Bedeutung. Ich brauche hier, glaube ich, nicht groß zu betonen, dass die Zungenrede, wie sie bei den Charismatikern praktiziert wird, mit der echten biblischen Sprachengabe nicht das Geringste zu tun hat. Die biblische Sprachengabe war keinesfalls ein unverständliches Zungengeplapper, das noch nicht mal die verstanden haben, die es selbst praktizierten. Beim Wunder der Sprachenrede handelte es sich um verschiedene, tatsächlich vorhandene Sprachen, die bei verschiedenen Völkern der Erde aktuell gesprochen wurden. Nun gab es, wie erwähnt, in Korinth einige Christen, denen Gott diese Gabe der Sprachenrede geschenkt hatte, damit sie diese in rechter, von Gott vorgesehener Weise einsetzen würden. Doch diese, zumindest einige von ihnen, waren sehr stolz, dass Gott ihnen diese Wundergabe geschenkt hatte. Und das brachten sie auch damit zum Ausdruck, dass sie in der Versammlung der Gemeinde in diesen Fremdsprachen gesprochen haben, obwohl außer ihnen selbst niemand da war, der diese Sprache verstand. Das ist ein Problem in Korinth. Wir haben ja in der Bibel schon den Korintherbrief. Da werden wir irgendwann noch dazu kommen, was dieses Problem ausgelöst hat und wie Paulus dieses Problem dann gelöst hat, indem er Anweisungen gibt zum rechten Umgang mit der Sprachenrede. Da hat jemand in Korinth die Sprachenrede gehabt, meinetwegen er konnte Farsi, Sprache, die in Persien gesprochen wird. Und jetzt wollte er glänzen und der Gemeinde zeigen, was Gott ihm für eine tolle Gabe gegeben hat, dass er Farsi sprechen kann. Und predigt dann irgendwas in Farsi in der Gemeinde in Korinth. Das war kein einziger Perser anwesend. Da sagt Gott, was soll das? Ja, wenn bei euch jemand reinkommen würde, würde er sagen, ihr seid von Sinnen. Ihr versteht nur bla bla bla, ba ba ba. Ja, nur ein Perser würde das verstehen, was du sagst. Es waren keine da. Und selbst wenn welche da gewesen wären, schreibt Paul, dann muss es übersetzt werden, damit die anderen das auch verstehen. Verstehen wir die Problematik in Korinth bei der Sprachenrede? Und dass eben die Sprachenrede eingesetzt wird, damit andere sehen, wie toll einer etwas kann, aber man versteht kein Wort, das war nicht Sinn und Zweck der Sprachenrede, wie Gott sie sich gedacht hatte. Und da greift Paulus in seinem Brief nun ermahnend ein. Und so schreibt er ihnen, 1. Korinther 14, 18 und 19, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Das heißt, er will in der Gemeinde, in der Verkündigung, lieber 5 Worte reden, die die Leute auch verstehen, als 10.000 Worte. Und das heißt, noch so eine schöne Sprache und kein Mensch versteht das. Zunächst sagt er den Korinthern, dass er selbst mehr in Sprachen redet als alle zusammen in der Gemeinde. Ja, das wundert uns nicht, ist doch ganz klar, dass der größte und wichtigste Missionar der Heiden mit dieser Gabe von Gott ausgestattet war. Paulus hat wahrscheinlich nicht nur eine Sprache als Wundergabe von Gott bekommen, sondern wohl noch weitaus mehr Fremdsprachen. Mit dieser Fähigkeit ausgestattet, konnte er etlichen Heiden in ihrer jeweiligen Muttersprache ohne Sprachbarrieren das Evangelium verkündigen. Auf diese Weise war die Gabe der Sprachenrede natürlich vollkommen korrekt eingesetzt. So hatte Gott sich das ja gedacht. Und jetzt sagt er aber, aus dem ganzen Zusammenhang des Kapitels 1. Korinther 14 wird dies deutlich, dass der Einsatz dieser Gabe keinen Sinn macht, wenn in der Gemeinde niemand da ist, der diese Sprache versteht. Und wenn welche da sind, die diese Sprache verstehen, dann muss das Gesagte den anderen trotzdem übersetzt werden, damit diese mit der Botschaft auch etwas anfangen können. Und deswegen schreibt Paulus, dass er lieber 5 Worte redet, die von seinen Zuhörern verstanden werden, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner der Anwesenden versteht oder die meisten der Anwesenden nicht verstehen. Bei der Botschaft des Evangeliums kommt es nämlich ganz entscheidend darauf an, dass diese verstanden wird. Eine Verkündigung des Evangeliums in einer Sprache, die die Zuhörer nicht verstehen, ist vollkommen sinnlos. Das ist wie, wenn beim Militär mit einer Posaune zur Attacke geblasen wird, die einen undeutlichen Ton von sich gibt. Kennt ihr bei der Kavallerie die Attacke? Ja, das heißt Attacke. Auch für die, die jetzt von uns nicht beim Bund waren. Ich war übrigens auch nicht dabei, aber ich kenne es von den Cowboy-Filmen. Ja, das ist die Attacke. Ja? Und wenn dann ein Soldat in die Posaune bläst und einen undeutlichen Ton von sich gibt, dann versteht die Armee nicht, was das Posaunensignal bedeuten soll. Keiner der Soldaten versteht das Signal und würde dann auch nicht in den Kampf ziehen. Und deswegen sagt Paulus in Vers 8, 1. Korinther 14, Vers 8, ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Das sagt er in 1. Korinther 14, den Zusammenhang, wo es um die Sprachenrede geht. Und deswegen schreibt Paulus also, obwohl er selbst weitaus mehr die Sprachenrede praktiziert als alle in der Gemeinde in Korinth zusammen, dass er in einer Gemeinde, in der diese Sprache nicht verstanden wird, lieber 5 verständliche Worte spricht als 10.000 Worte in einer Sprache, die niemand versteht. Das wäre so, wie wenn in einer Gemeinde alles in Latein gesprochen würde, obwohl von den Zuhörern kein Mensch Latein versteht. Und es gibt eine Kirche, die macht das. Es gibt eine Kirche, die praktizieren Gottesdienste oder Messen, wie sie es nennen, die nur in Latein abgehalten werden. Und der Großteil der Menschen, die da sitzen, die verstehen kein einziges Wort. Und Paulus schreibt, das geht gar nicht. Die Botschaft des Evangeliums muss verstanden werden. Das ist das Wichtigste bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Es muss verstanden werden. Es muss in einer Sprache gesprochen werden, die die Leute verstehen. Die fünf verständlichen Worte drücken symbolisch aus, dass die Gemeinde eine enorme Verantwortung dafür trägt, dass das Evangelium nicht nur inhaltlich richtig, sondern auch sprachlich verständlich gepredigt wird. Wer das biblische Evangelium verkündigt, der ist kein Selbstdarsteller, der da vorne steht und auf sich aufmerksam machen will, was er alles kann und weiß. Das Evangelium muss so verkündigt werden, dass möglichst alle Zuhörer es verstehen. Das ist ein Grundanliegen in der biblischen Lehre. Und diese Verantwortung wird symbolisch ausgedrückt in den fünf verständlichen Worten. Und auch in diesem Text haben wir erneut die in der Bibel wiederkehrende Verbindung zwischen der 5, der Zahl der Verantwortung, und der 10, die Zahl der Gebote Gottes. Paulus redet bei der Verkündigung des Evangeliums lieber 5 Worte, die verstanden werden, als 10.000, die keiner seiner Zuhörer verstehen kann. 10, die Zahl der Gebote Gottes, steht in Relation zur 5, der Zahl der Verantwortung, wie an so vielen Bibelstellen. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass in ihren Versammlungen das Evangelium verständlich gelehrt wird. Das ist ein ausdrückliches Gebot im Neuen Testament. Die 10 ist in diesem Fall sogar um das 1000-fache potenziert. Das unterstreicht die außerordentliche Wichtigkeit dieses Gebotes. 1000 ist die Zahl, die für einen Segen steht, der nur Gott möglich ist. Dass Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kommen können oder überhaupt durch das Wort Gottes angesprochen werden, ist nur durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich. Das kann kein Mensch bewirken, das kann nur Gott. Allerdings steht der Mensch, der das Wort Gottes verkündigt, in der außerordentlichen Verantwortung vor Gott, dies auch schriftgemäß zu tun. Selbstverständlich kann sich der bibeltreueste Verkündiger auch mal irren. Keiner ist perfekt, aber er ist vom Wort Gottes als ausdrückliches Gebot herausgefordert, die gesamte Schrift als von Gott inspiriertes Wort stehen zu lassen und als solches anzuerkennen. Und er muss nach bestem Wissen und Gewissen bemüht sein, dieses Wort Gottes der Bibel in dieser Glaubenshaltung auszulegen, keine Abstriche am Wort zu machen, nichts Menschliches hinzuzufügen und in Treue und vollem Umfang zum inspirierten Wort Gottes zu stehen. An diesem Kriterium wird Gott jeden Prediger seines heiligen Wortes messen.